Ich grüße dich und sage herzlich willkommen zu meinem Körperresilienz-Podcast. Hier geht es um unser psychisches Immunsystem, auch Resilienz genannt, und wie wir es aus unserem Körper heraus stärken können. Willkommen zu dieser ernsten Podcast-Folge, in der es um den Tod geht. Und wie er Platz in unserem Alltag finden kann. Und in deiner Reaktion darauf und als du vielleicht auch die Überschrift von dieser Podcast-Folge gelesen hast, wird vielleicht schon ersichtlich, wie dein eigenes Verhältnis zum Thema Tod aussieht. Was zeigen sich bei dir denn für Gedanken und Gefühle, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen? Ich freue mich, wenn dieses Thema dich nicht abschreckt, und du weiterhin Lust hast, mir zuzuhören und ich dich so an meinen Gedanken teilhaben lassen kann. Ich möchte starten mit einem Zitat von Irvin D. Yalom, einem amerikanischen Psychoanalytiker und Mitbegründer der sogenannten existenziellen Psychotherapie. Diese Art der Therapie geht davon aus, dass sich Menschen mit existenziellen Grundtatsachen konfrontieren müssen, um die Motivation für essentielle Veränderungen in ihrem Leben aufbringen zu können. Oder anders formuliert, im Angesicht des Todes, welches Leben hättest du gerne gelebt und was tust du täglich dafür? Und hier kommt das Zitat. Unser Gehirn verfügt zwar über die Fähigkeit, unsere Sterblichkeit zu reflektieren, aber nicht über die Fähigkeit, damit umgehen zu können. Das heißt übersetzt, dass wir zwar wissen, dass wir irgendwann sterben werden, aber wir keine Handhabe im Hier und Jetzt dafür haben und auch nicht gelernt haben, damit umzugehen und es in unseren Alltag einzubeziehen, diese Sicherheit, das Einzige, was in unserem Leben sicher ist, der einzige Fakt in unserem Leben ist unser Tod. Und als ich angefangen habe mit meinen Coaching-Ausbildungen, hatte ich in einer Coaching-Ausbildung eine Übung oder eine Aufgabe zu erfüllen. Sie war freiwillig und gleichzeitig wollte das wirklich jeder aus der Ausbildung machen. Und zwar durften wir uns in einen Sarg legen. Und der wurde sogar zugemacht und wir durften uns vorstellen, wie es wäre zu sterben. Wie es wäre, dem Tod in die Augen zu blicken und ja, wie in der Rückschau dann unser Leben aussehen würde. Was würden wir bereuen? Welche Entscheidungen würden wir anders treffen? Was hätten wir anders gemacht? Und das war bei mir so der Beginn dafür, mich überhaupt mit diesem Thema auseinanderzusetzen und auch ich habe gemerkt, dass diese Beschäftigung mit dem Tod bei mir tatsächlich dazu führt, dass meine Einstellung gegenüber dem Leben sich verändert, dass ich viele Momente anders wahrnehmen konnte und auch für mich immer wieder die Frage gestellt habe, ist es mir das wert bei einer Entscheidung, wo möchte ich wirklich sein, an welchen Orten möchte ich sein, mit welchen Menschen möchte ich zusammen sein, was sage ich und was sage ich nicht. Und es hat eine ganz, ganz neue Qualität in mein Leben gebracht, über den Tod nachzudenken. Und ich möchte dich einladen und inspirieren, mit diesem Podcast diese Qualität auch in dein Leben zu holen. Und ja, ich wünsche mir, dass dieser Podcast ein bisschen dazu beiträgt, dass du, falls du Berührungsängste hast mit diesem Thema, dass die ein bisschen weniger werden können und du offener und auch ja vielleicht neugieriger mit diesem Thema umgehen kannst. Und das Thema ist jetzt in den letzten Wochen mir ein paar Mal auf dem Silbertablett serviert bekommen. Ich weiß nicht, kennst du das, dass du das Gefühl hast, dein Leben schickt dir immer wieder so Signale, wo du deine Aufmerksamkeit nicht abwenden kannst, wo du den Blick nicht abwenden kannst und du irgendwie gezeigt bekommst, dass du dich darum kümmern solltest. Und so war es bei mir tatsächlich mit dem Thema Tod in den letzten Wochen oder auch Monaten. Und Auslöser war ein heftiger Konflikt in meiner Familie und auch ein Traum vom Tod, den ich dazu hatte. Da werde ich dir nachher noch ein bisschen davon erzählen. Aber zuvor möchte ich dir noch erzählen, dass ja schon vor 2 Jahren so ein Erlebnis war, das den Tod in mein Leben gebracht hat, und zwar als mein ganz lieber Freund Sebastian verstorben ist. Das ist jetzt Anfang April, war das genau 2 Jahre her, der von heute auf morgen nicht mehr aufgewacht ist wegen einer Gehirnblutung. Und ja, in meinem Buch gehe ich da ein bisschen genauer drauf ein und ich erläutere auch, was es für mich mit dem Thema Resilienz zu tun hat, also wie die Beschäftigung mit dem Tod dazu beitragen kann, dass du zum einen resilienter wirst, dass du also, wenn du einmal durch solch einen Schmerz in deinem Leben durchgegangen bist, dass du da auch eine Kraft heraus entwickeln kannst und einen Blick entwickeln kannst auf die wirklich, ja, ich sag mal, schlimmen Dinge, die dir das Leben manchmal schickt. Und wenn du es schaffst, da so hindurchzugehen, dass es im Nachhinein sogar noch Sinn für dich macht, so paradox es sich am Anfang oder jetzt auch vielleicht anhören mag, dann hast du es wirklich geschafft, aus so einem Schockerlebnis oder so einer Krise und so einer Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit, mit der man sich ja dann automatisch auch beschäftigt, da wirklich etwas mit herauszunehmen, was ja zu deiner Gesundung und auch zu deiner Stabilität im Leben beitragen kann. Ich mag dir von meinem Traum erzählen, den ich letztens hatte. Und wie gesagt, vorausgegangen war ein Konflikt in der Familie und ich stoße immer wieder an Verständnisgrenzen in Bezug auf meine Eltern, dieses Mal vor allem mein Vater. Und ich habe von seinem Tod geträumt. Ich habe von seiner Beerdigung geträumt. Ich habe geträumt, ich war auf einer Beerdigung und mein Vater saß neben mir und er hat mir dann im Gespräch gesagt, dass es seine Beerdigung ist, dass er sich also jetzt hier und heute von uns allen verabschiedet und dass er gleich in sein Grab hinuntersteigen wird. Ich träume in letzter Zeit sehr viel vom Tod, von Toten und dass Tote mit mir sprechen. Und es herrscht immer eine ganz friedliche und unaufgeregte Atmosphäre in diesen Träumen. So eine Atmosphäre, die mir sagen will, hab keine Angst. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Es ist alles gut, so wie es ist. Und so was Ähnliches hat mein Vater in dem Traum auch gesagt. Und interessanterweise war es dann aber so, dass dann auf einmal zwischen uns wie die Stimmung kippte und er dann angefangen hat, an mir rumzunörgeln und das mich an viele Situationen tatsächlich aus meinem Leben erinnert hat. Also er hat dann so Dinge im Traum zu mir gesagt wie, jetzt sitzt doch mal gerade, wir sind hier schließlich auf einer Beerdigung, da sitzt man nicht so krumm. Oder er hat gesagt, du hast jetzt schon das zweite Glas Wein getrunken, willst du dich auf meiner Beerdigung betrinken? Und es ging noch ein bisschen weiter. Ja, und dann hat er sich verabschiedet und ist tatsächlich in das Grab runtergestiegen, hat sich da reingelegt. Das habe ich dann nicht mehr gesehen im Traum. Ich habe eben nur gesehen, wie er da runtergestiegen ist. Ich habe auch gesehen, wie die Leute um das Grab herumstanden in so einem Kreis und darunter geschaut haben und einfach, ja, einfach ihm sozusagen die letzte Ehre erwiesen haben. Und was für mich sehr signifikant war, war diese Erleichterung, die ich gespürt habe, als er dort hinuntergestiegen ist und ja, weg war tatsächlich und auch wie in mir drin weg war. Und es kann nicht sein, dass du über diesen Traum denkst, das ist ja ganz schlimm, so etwas zu träumen und dann auch noch dieses Gefühl zu haben, erleichtert zu sein. Und ich habe wirklich in den letzten Jahren gelernt, mich für nichts mehr in diese Richtung zu schämen, sondern mich auf die Suche nach einer Erklärung und nach einem Sinn dahinter zu machen. Und Träume, also wenn es wirklich solche signifikanten Träume sind, dann deutet man die oder dann werden die auch in der Prozessarbeit, werden die gedeutet als ein Abbild der eigenen Psyche. Das heißt, ich habe sozusagen einen Film meiner Psyche in meinem Traum ablaufen lassen. Das heißt, in mir drin gibt es einen Vater und einen psychischen Vater. Das heißt, in mir drin gibt es Muster, die ich von meinem Vater übernommen habe. In mir drin gibt es eine Stimme, die immer mal wieder laut wird, wenn ich irgendwelche Dinge tue und ja, die dann, dass ich ihr Urteil erlaubt und ich weiß ganz genau, das ist die Stimme meines Vaters. Und ich habe in meinem Traum meinen inneren psychischen Vater sterben lassen. Und das resultiert unter anderem aus diesem starken Konflikt, den wir hatten, der in den letzten Wochen dazu geführt hat, dass ich mich sehr stark mit diesen Mustern, die zu Hause in unserer Familie herrschen, auseinandersetzen musste, kritisch auseinandersetzen musste und mich auf die Suche machen musste, wie ein guter Umgang damit sein kann und was diese Muster auch immer noch heute mit mir machen und wie ich sie loslassen und verabschieden kann. Und die letzte Zeit hat sich für mich wirklich so angefühlt, als wäre ich wie in einer zweiten Pubertät, in der ich mich noch mal mehr freistrample und freikämpfe. Und das ist das, was ich dir hier auch mit auf den Weg geben möchte, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod dafür sorgt, dass etwas in dein Leben kommt, was eine ganz, ganz ja, neue Einstellung oder neue Qualität mit reinbringt. Leider ist es so, dass es unheimlich viele menschliche Vermeidungsstrategien gibt, um dem Tod nicht in die Augen blicken zu müssen. Unser gesamtes Leben, glaube ich, ist darauf ausgerichtet, den Tod zu bagatellisieren. Wir reden so gut wie nie darüber und wenn, dann schieben wir ihn gedanklich in ganz ferne Zukunft, wodurch er aus unserer Realität im Hier und Jetzt erst einmal verschwindet. Das heißt, wir sagen, ach, wir werden doch eh 80 oder 90 Jahre alt. Dann muss ich mir doch jetzt, wenn ich irgendwie 30, 40 oder 50 bin, muss ich mir doch da keine Gedanken drüber machen. Und manche Menschen klammern auch mit Hilfe von verschiedenen Glaubenssystemen den Tod aus. Ja, indem sie zum Beispiel an ein Leben nach dem Tod glauben. Darauf gehe ich später noch ein, was ich darunter verstehe. Oder an den Himmel glauben, wo weitergelebt wird, oder eine Wiedergeburt gibt es in manchen Religionen. Und ja, teilweise auch wirklich in meinen Augen falsch verstandene Spiritualität. Und ja, wir berauben uns damit der Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit. Dazu kommt, dass wir in einer ständigen Ablenkung leben. Wir sind andauernd beschäftigt. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge im Außen und auf, ja, wie ich finde, Trivialitäten des Lebens. Unsere Arbeit, Sport, Einkaufen, Bücher, Fernsehen, Weinchen trinken, Hobbys und so weiter. Das ist alles schön, ist alles auch gut. Aber wenn dies dazu führt, dass wir gar keine Zeit mehr haben, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen oder unserer Endlichkeit auseinanderzusetzen, ja, dann wirkt das kontraproduktiv, dann reduziert das unser Bewusstsein für unsere Lebensqualität, wie sie wirklich gemeint ist. Was geht uns denn dadurch verloren, wenn wir uns ständig ablenken und auch ja, vom Tod ablenken, um nicht an ihn denken zu müssen, um nicht an unsere Endlichkeit denken zu müssen? Unser Alltag hat so viele Situationen für uns bereit, in denen es kleine und große Tode zu sterben gilt, die wir ja bereits sterben. Und der Umgang damit wird leichter, sobald wir uns erlauben, unser Bewusstsein um die Endlichkeit zu erweitern. Mach dir mal bewusst, jede Beziehung, jede Freundschaft kann enden. Auch wenn wir das vielleicht am Anfang oder die Ehe, wenn wir vorm Traualtar stehen, nicht wahrhaben wollen. Da denkt in der Kirche beim Ja-Sagen, denkt ja keiner dran. Vor allem, wenn vorne dran noch ein Pfarrer steht, der sagt, bis der Tod euch scheidet. Da denkt ja kein Mensch dran, dass die Ehe oder die Beziehung irgendwann mal enden könnte. Aber was passiert denn, wenn du dir bewusst machst oder welchen Wert bekommt diese Beziehung oder diese Ehe für dich, wenn du dir bewusst machst, dass sie enden kann und dies gar nicht weit wegschiebst, sondern ja, dir täglich bewusst machst. Es gibt ein schönes Sprichwort, das heißt, wir erkennen das Glück erst, wenn es zur Tür draußen ist. Das sagt nichts anderes aus. Wenn du krank bist und wieder gesund wirst, dann kannst du diese Gesundheit umso mehr schätzen. Das heißt, dich mit dem Nicht-Haben auseinanderzusetzen, sorgt dafür, dass du das, was du hast, viel, viel mehr wertschätzen kannst. Und genauso ist es mit ja, einer Beziehung, einer Freundschaft, einer Ehe. Und auch dir die Frage zu stellen, wenn du dir die Endlichkeit bewusst machst, was kannst du täglich dafür tun, dass es eben nicht endet? Was braucht es denn, dass dieser Wert im Hier und Jetzt erhalten bleibt? Ich habe mal ein Ehepaar gecoacht, da ging es darum, die waren auch geschäftlich miteinander verbandelt und da ging es darum, wegen der Geschäftsübernahme einen Ehevertrag zu machen. Und die zwei haben aufgrund dieses Ehevertrags richtig heftige Probleme miteinander bekommen, weil, also vor allem auch mit sich selbst, jeder mit sich selbst und auch miteinander, weil dieser Ehevertrag, so war die Aussage, auf einmal wie ein Damoklesschwert über der Beziehung hängt. Denn dieser Vertrag symbolisiert papierhaft die Endlichkeit der Beziehung. Da steht drin, was passiert, wenn die Ehe auseinandergeht. Und dem wollten sie nicht in die Augen gucken. Und ja, sie waren auch wie blind dafür, als ich versucht habe zu, ja, dies ins Bewusstsein zu rufen, was denn, was es denn mit der Qualität der Beziehung macht, wenn man sich bewusst macht, dass sie enden kann und was darf man täglich dafür tun, dass sie nicht endet. Und die Einstellung der beiden war, und da muss ich ganz ehrlich sagen, die naive Einstellung der beiden war, wir trennen uns nicht. Niemals. Das kommt in unserem Denkkonstrukt überhaupt nicht vor. Wieso brauchen wir dann so einen Ehevertrag? Also in meinen Augen ist das eine Abkopplung von der Realität und eine Idealisierung dieser Beziehung, dieser Ehe und auch ein nicht Wissen oder eine nicht vorhandene Fähigkeit im Umgang damit. Ich hatte mit all meinen Coaching-Fähigkeiten keine Chance, zu den Zweien durchzudringen. Sie haben den Ehevertrag nicht gemacht und haben sich somit der Auseinandersetzung mit diesem Thema beraubt. Es ist wie ausgeblendet, wie abgespalten. Und ja, auf die eine oder andere Weise könnte ich mir vorstellen, dass es sie vielleicht doch wieder, ja, dass es irgendwo vielleicht mal wieder anklopft. In welchem Zusammenhang geht uns noch etwas verloren, wenn wir uns nicht mit unserer Endlichkeit auseinandersetzen wollen? Generell, wenn es um das Thema Abschied nehmen geht. Jeder Abschied ist ein kleiner Tod, den wir sterben müssen. Und kennst du Menschen, die Probleme haben, von etwas Abschied zu nehmen? Verschiedenen Fortbildungen, in denen ich war, und dann hat man da irgendwie ja 6 Wochenenden hintereinander miteinander verbracht und sich alles Mögliche erzählt voneinander und so weiter. Ja, und dann war der letzte Tag gekommen und man ging auseinander und keiner wollte irgendwie den Raum verlassen, keiner wollte gehen, keiner wollte Tschüss sagen, keiner wollte Abschied nehmen. Ja, aber es können auch zum Beispiel Lebensphasen sein, die man hinter sich lassen muss, von denen man sich verabschieden darf, die ja auch wie einen kleinen Tod sterben lassen. Also zum Beispiel, wenn du ein Kind bekommst, verabschiedest du dich von der Frau oder von dem Mann, der bisher alleine, unabhängig, frei oder was immer auch du damit verbindest, war. Wenn die Kinder aus dem Haus gehen, verabschiedest du dich von dem Leben mit den Kindern und so weiter. Wenn du in Rente gehst, verabschiedest du dich von dem Menschen, der gearbeitet hat, der du warst und so weiter. Und manche Menschen haben auch Probleme, sich von Dingen zu trennen, die ja sie vielleicht nicht aussortieren können, oder bei einem Umzug wird alles mit umgezogen und dann stehen die Kisten auf dem Speicher, obwohl man da 10 Jahre nicht mehr reingeguckt hat. Mache dir also bewusst, wenn du an diese Endlichkeit denkst, dass das Loslassen im Leben genauso dazugehört wie das Festhalten. Wir können nicht nur einatmen. Stell dir vor, du atmest die ganze Zeit nur ein. Du musst irgendwann ausatmen, und ausatmen ist loslassen. Du musst Dinge loslassen. Du darfst Menschen und Lebensphasen loslassen. Und irgendwann wird es so weit kommen, ja, dass du auch dein Leben loslassen darfst. Und auch sich zum Beispiel von verstaubten Einstellungen oder alten Gewohnheiten zu lösen, setzt voraus zu erkennen, dass alles enden kann. In diesem Fall ist es ja sogar gewollt, dass man vielleicht hinderliche Gewohnheiten, die einen extrem stören, dass man die loslässt. Und wenn du dir einredest, dass das einfach immer so bleiben wird, also, wie heißt es so schön? Das haben wir schon immer so gemacht. Wenn du nicht an die Endlichkeit glaubst, dann wird es auch immer so bleiben. Dann wird sich nichts ändern. Oder wenn du einmal von einem Menschen enttäuscht wurdest und dann glaubst, dass das immer so sein muss, dass das einfach nicht enden wird, dann stehst du dir auch ganz schön im Weg. Also wenn du dir die Endlichkeit bewusst machst, dann machst du dir auch bewusst, dass ja ungute Muster auch endlich sein dürfen und zu Ende gehen dürfen, sterben dürfen. Ja, ich habe gerade ein Buch fertig gelesen, Spirituelle Dissonanz von Chet McKenna, und ich möchte hieraus ein Zitat mit dir teilen. Jeder Atemzug bringt uns dem Tode ein Stückchen näher. Und ja, Chet McKenna schreibt oder hat in meinen Augen die besten Bücher zum Thema Spiritualität geschrieben. Er nennt dies Memento Mori, eine Aufforderung, die heißt Gedenke des Todes. Wie ändert sich deine Einstellung zum Leben, wenn du dies zulässt, dass jeder deiner Atemzüge dich deinem Tod ein Stückchen näher bringt? Und ein weiteres Zitat von ihm. Gewahrsein des Todes ist Gewahrsein des Lebens. Den Tod zu leugnen, heißt, das Leben zu leugnen. Da steckt für mich die Schlussfolgerung drin, dass dein Leben umso lebendiger wird, je mehr du dir deine eigene Endlichkeit bewusst machst, in dein Bewusstsein holst. Und jetzt war gerade Ostern, und was heißt es denn in meinen Augen, jeden Tag zu sterben und wieder aufzuerstehen? Mich hat in den letzten Tagen zusätzlich zu dem eigenen Konflikt noch die Geschichte einer Klientin beschäftigt, die ja so sehr in diesem Muster gefangen ist, es ihren Eltern recht machen zu wollen und deren Erwartungen zu erfüllen. Ihr Leben gleicht deshalb einem einzigen erfolglosen Kampf um die Anerkennung der Eltern, und ihr mangelndes Selbstwertgefühl resultiert aus dieser abwertenden, kritischen Stimme, die sie in sich hört bei allem, was sie tut. Die Stimme der Eltern hat sich in sie eingebrannt. Ja, und was hat das jetzt mit dem Sterben zu tun? Wenn wir glücklich und frei sein wollen, ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir im Leben haben, uns auf die Suche zu machen nach diesen inneren Stimmen, die uns abwerten, bewerten oder uns davon abhalten, zufrieden zu sein. Sowas wie, streng dich mehr an oder du kannst das nicht oder du schaffst das eh nicht, du bist nichts wert. Was sollen denn nur die Leute denken? Das tut man nicht. Stell dich nicht so an. Und in meinem Fall, jetzt komme ich wieder zurück zu dem Traum, den ich von meinem Vater hatte, waren das so Dinge, so Aussagen wie, man lässt sich nicht scheiden. In was für einen Konflikt hat mich mein Vater gestürzt, als ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich mit meinem Mann nicht mehr zusammen sein möchte, weil ich ihn nicht mehr riechen kann, weil ich ihm ja, weil ich mich weiterentwickelt habe und er nicht, weil. Ich könnte jetzt noch unzählige Weils aufzählen. Und das ist nicht der einzige Satz, den er mir mit auf den Weg gegeben hat. Welche Stimme meldet sich denn in dir? Und wem ordnest du sie zu? Deinem Vater, deiner Mutter, einem Lehrer, einem Ausbilder? Es gibt unzählige Stimmen, die wir, das nennt sich internalisieren, also eine Stimme im Außen, die dann in uns drin weiterklingt und ein ja, ungutes Muster in uns hinterlässt. Und was uns wirklich befreit und uns zu einer unabhängigen und erwachsenen Person, das ist übrigens das psychische Erwachsenwerden definiert sich so, dass je mehr Muster von unseren Eltern wir in uns drin auflösen können, umso erwachsener sind wir. Was uns also wirklich befreit und zu dieser unabhängigen und erwachsenen Person macht, ist, diese Stimmen in uns selbst zu töten. Oder, ich drücke es noch etwas radikaler aus, wir müssen die Eltern in uns töten. Und das meine ich natürlich metaphorisch gesprochen, also im übertragenen Sinne müssen wir die hinderlichen Prägungen, die sie in uns hinterlassen haben, die müssen wir löschen. Und das ist eben interessanterweise, weil ich mich damit in den letzten Monaten so stark auseinandergesetzt habe, glaube ich, dass dies auch diesen Traum in mir ausgelöst hat und dass ich wie mich aktuell von so vielen alten Mustern frei gekämpft habe, dass dieser Traum, in dem mein Vater, mein psychischer Vater gestorben ist, genau dies symbolisiert. Und was damit einhergeht, ist, dass wir auch den Menschen damit sterben lassen, den wir bis zur aktuellen Sekunde noch waren. Und in der nächsten Sekunde lassen wir den Menschen in uns auferstehen, der wir sein wollen. Und zwar immer und immer wieder, bis wir uns im wahrsten Sinne des Wortes wie neu geboren fühlen. Und diesen Prozess durchlaufen wir idealerweise zum ersten Mal in der Pubertät. Hier stirbt nämlich nach und nach der brave Junge und das liebe Mädchen, das alles dafür tun, von den Eltern geliebt zu werden. Und wenn die Pubertät richtig gut verläuft, dann rebelliert der Erwachsene in dem Jugendlichen und kämpft sich frei, sodass der Erwachsene geboren werden kann. Oder ja, der einmal dieser Erwachsene werden wird. Der fängt an, sich wie herauszuschälen. Und dies funktioniert natürlich nur, wenn die Eltern adäquat damit umgehen können, wenn sie dies zulassen können, wenn sie den Kampf akzeptieren können, wenn sie sehen können, dass es dabei darum geht, dass der Jugendliche sich wirklich ja freikämpft und sein eigenes Leben leben möchte. Und dabei sollte von der Seite der Eltern so offen wie möglich damit umgegangen werden. Anstatt dann die Muster, die sich sowieso in den frühen Jahren in uns einprägen durch die Eltern, anstatt diese nochmal wie mit dem Holzhammer während der Pubertät in das Kind reinzuklopfen. Dann wird der junge Erwachsene es später einmal schwer haben, ein Leben in Unabhängigkeit und außerhalb der Muster aus dem Elternhaus zu leben. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mit dir noch etwas teilen, wovon ich zutiefst überzeugt bin, und ja, prüfe mal, wie du wie es bei dir resoniert oder ob du da mitgehen kannst mit diesen Gedanken. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Eltern, die wir hier auf der Erde haben, die uns auf die Welt gebracht haben, unsere weltlichen, unsere biologischen, unsere körperlichen Eltern, dass dies ja nur wie Gefäße waren, um unseren Leib zu produzieren, so nenne ich es jetzt mal. Und unser wahrer Vater und unsere wahre Mutter, die sind ganz woanders. Der Vater ist in meinen Augen der Geist und die Mutter ist die Mutter Erde. Und wenn wir uns das bewusst machen, merken wir auf einmal, wie unnötig es ist, diese Muster, die uns unsere biologischen Eltern mit auf den Weg gegeben haben, noch in uns herumzutragen. Denn der andere Vater und die andere Mutter, die sehen uns mit ganz anderen Augen und die sehen auch für uns ein ganz anderes Leben. Ein Leben, in dem wir alles dafür tun, unsere Bestimmung zu finden und dies dann dazu beiträgt, ja, dass wir glücklich und zufrieden sind. Ich möchte dich also einladen oder dir es schmackhaft machen, dein ganzes Leben als einen Prozess zu betrachten, der besteht aus Sterben und neu geboren werden. Und wenn wir dies erkennen, dann können wir auch zulassen, dass wir diesem Fluss des Lebens, unserem Fluss des Lebens, folgen können und damit eine ganz, ganz neue Lebensqualität installieren können. Und dies ist in meinen Augen auch einer der wichtigsten Grundpfeiler der richtig verstandenen und mit der Realität verknüpften Spiritualität. Spiritualität ist für mich etwas ganz Reales, nichts Abgehobenes, nichts, was mit irgendwelchen Astralreisen und sonstigem zu tun hat, sondern dich darauf zu besinnen, wie du wirklich gedacht bist und alles in deinem Leben dafür zu tun, diese Erfüllung und Bestimmung mit Leben, mit deinem Leben zu füllen. Blicke also einmal am Tag deiner eigenen Endlichkeit ins Gesicht und sorge so dafür, dass deine Lebensqualität zunimmt und du dir bewusst machst, du hast nur dieses eine Leben und in diesem Leben gilt es für dich, glücklich und zufrieden zu sein. Wenn ich dich mit diesem Podcast ein bisschen inspiriert habe, freut es mich, du darfst mir gerne ein Abo dalassen und dich auf das nächste Mal freuen. Und ich wünsche dir eine gute Zeit, deine Isabel.